du steckst den Mittelfinger geradeaus runter und dann biegst du oben die Zeigefinger zu den, wie nennt man das eigentlich, das Runde am Herzen, das Herzbacken?
Das ist die Pumphälfte.
Keine Ahnung.
Die Pumphälfte.
Dr. Sophie hat gesprochen.
Die gemeine Pumphälfte.
Ich habe dich letzte Woche was gefragt. Und hab dir dann einfach den Saft abgedreht.
Ja.
Und so kann's gehen.
Ja, und dann hast du mich zurückgelassen damit.
Mit dem Gedanken.
Und es hat mich einfach die komplette Woche begleitet.
Well, let me tell you something, mister. I'm rich.
Millionaire, a billionaire, a trillionaire, a trillionaire.
Rich.
But.
What?
So beautiful.
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 The most beautiful.
Reich, aber schön. Mit Katja Kokoloris und Sophie Highfire-Lol.
Die Frage war, welche Sätze aus Büchern haben dein Leben verändert, Sophie?
Genau, da würde ich mich ja gleich schon mal herzlich dafür bedanken, dass ich über Lebensveränderungen nachdenken durfte. Das ist eine große Frage. Und ich habe die Woche damit verbracht, zu überlegen, was das ist, welcher Satz das sein könnte. Und ich bin dann dahin gegangen, dass ich mir gedacht habe, ich habe ja schon so viel gelesen, aber mir ist nichts eingefallen. Dann habe ich mir gedacht, wie doof von mir, dass es keinen Satz gibt, der mir hängen geblieben ist oder auf dem ich was aufgebaut habe oder so. Und dann habe ich mir gedacht, liegt es vielleicht daran, dass ich nicht gut genug lese oder dass ich mir Sachen nicht gut genug merken kann oder lese ich zu oberflächlich? Und warum ist das so? Ich habe so viele tolle Bücher gelesen. Ich habe wirklich viel, viel gelesen in meinem Leben.
Ja, ist auch ein großes Bücherregal.
Ja, genau. Und danke, das stimmt wohl. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht lüge ich einfach heute und suche mir ein total tolles Buchzitat raus, um ganz smart und belesen und
nein,
und
wir machen
so
keine Lüge-Podcast.
Ja, das würde ich ja nicht.
Ich bin Journalistin,
wenn
ich kann das. Ich kann das nicht akzeptieren.
Ja, aber deswegen erzähle ich es ja auch so transparent.
Weil ich möchte keine Fake News veröffentlichen.
Nein, es werden auch keine Fake News veröffentlicht. Aber ich wollte nur sagen, ich bin an den Punkt gekommen, dass ich mir gedacht habe, ich lüge jetzt einfach. Ich suche mir jetzt das geilste, unbekannteste Buchzitat raus. Und die Welt, die uns zuhört, wird sich denken, wow, wow, die Sophie, wow, die ist ja so belesen. Und sie weiß so viel, sie ist so tiefgründig. Und dann...
Philosophie.
Ja, aber... Natürlich habe ich mich besonnen und mir gedacht, darum geht's ja nicht. Es geht ja nicht darum zu lügen und zu überperformen und zu tun, als ob, sondern wir sind ja echt und wir sind ehrlich. Und dann hat's Klick gemacht.
Okay.
Und es ist mir eingefallen. Es ist mir eingefallen, das Buchzitat, das mich begleitet, seit ich 11 oder 12 Jahre alt bin, da habe ich nämlich dieses Buch gelesen. Und es handelt sich um...
Warte mal, was liest man so mit 11 oder 12 Jahren? Lass mich überlegen, was habe ich mit 11 oder 12 gelesen? Ich glaube, da habe ich so angefangen, diese schillernden Glitzerbücher, freche Mädchen, freche Bücher zu lesen.
Sowas habe ich nicht gelesen, sondern ich bekam es war der 11. Geburtstag, das Buch Momo von Michael Ende geschenkt. Und das habe ich gelesen und da gibt's das Gleichnis von Beppo Straßenkehrer nennen. Beppo Straßenkehrer ist Straßenkehrer und erzählt Momo, dass er, wenn er am Arbeitstag am Anfang sich die Straße anschaut, die er kehren muss, dann fühlt er sich klein und hat das Gefühl, er kann das alles gar nicht schaffen und der Weg ist noch so weit und es liegt so viel Arbeit noch vor ihm. Und dann erzählt er ihr, wie man das auflösen kann, dieses Gefühl, dass etwas zu groß ist oder so. Und das ist nämlich... indem man, und so macht er das, bei jedem Schritt einen Atemzug nimmt und bei jedem nächsten Schritt einen Besenstrich macht und nicht auf das Ende der Straße blickt, sondern sich auf die Schritte, die Besenstriche und die Atemzüge konzentriert. So. Und das habe ich als Kind sofort verstanden, um was es geht. Nämlich zu sagen, wenn du dein Ziel kennst, wenn du weißt, wo dein Ziel liegt, dann kannst du dich auf den Weg konzentrieren und dann wird dich das Ziel niemals einschüchtern. Dann kann es noch so weit weggehen, noch so weit weg sein. Du weißt, alles, was du tun kannst, ist der Weg dorthin. Die Arbeit, die dort bis dahin zu leisten ist. Aber die musst du im Moment machen. Wenn du immer wieder guckst, wo geht es hin? Wie weit ist es noch? Wo, wie weit? Was habe ich schon geschafft? Nee, du musst dich besinnen. Du musst im Moment sein und das machen, was du im Moment tun kannst für die Situation. Die musst du gut machen. Und darauf kannst du dich konzentrieren und dann vergeht der Weg von alleine. Und so schnell kannst du gar nicht gucken, auf einmal ist das Straßenende da. Aber du hast dich nicht damit, du hast dich nicht damit verzweifelt, dass
überfordert,
dass das alles, dass das Große noch so weit weg ist. Und tatsächlich ist das was, was ich auf ganz viele Situationen in meinem Leben immer wieder ummünzen konnte.
Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich voll die Lebensphilosophie.
Ja, und das Witzige ist, dass wirklich der Name Beppo Straßenkehrer einfach eine Rolle in meinem Leben spielt. Und das ist wirklich so. Also ich war bei den Pfadfindern als Kind und auch als Jugendliche und heranwachsende Frau. Und da sind wir immer 2 Wochen im Jahr auf Sommerlager gefahren. Und 3 bis 4 Tage innerhalb dieser 2 Wochen waren wir unterwegs, zu Fuß, durch die Berge, haben Strecke gemacht, Aufgabenfahrt, Raid haben wir das damals genannt. Und da mussten wir, genau, wie gesagt, eben wirklich mit unserem großen Rucksack über die Berge eine Strecke von A nach B gehen. Und das wissen ja mittlerweile alle, die uns zuhören, ich bin keine sonderlich sportliche Person. Ich habe immer Angst vor körperlicher Überforderung und bin das auch schnell. Und auch beim Berggehen mache ich es genauso. Ich gucke nicht, wo ist der Gipfel, wie ist der Weg, wann hört der Wald auf. Nein, ich schaue auf meine Füße. Ich gehe einen Schritt, ich nehme einen Atemzug. Und ich gehe nochmal. Nicht, dass ich die Umgebung nicht genießen kann. Darum geht's nicht. Sondern es ist wirklich nur dieses Mindset zu sagen, ich gucke nicht aufs Schild, wie viele Stunden bis zum Gipfel. Das mache ich nicht. Ich gehe Schritt für Schritt in meinem Tempo. Ich weiß, wo ich hin muss. Also kann mir nichts passieren. Also kann ich mir die Zeit und die Geduld für mich nehmen, die ich brauche. Das war auch bei der Entbindung meiner Tochter so. Da wusste ich ja, da war ja ganz ungewiss, wann das dann passiert. So, es ging los, aber du hast ja keine Ahnung. Erste Geburt, erstes Kind. Du weißt nicht, was auf dich zukommt. Alles, was du weißt, ist, es wird wahrscheinlich noch krass.
Und es wird ein Kind werden.
Es wird ziemlich sicher ein Kind werden. Wobei, ich war mir nicht ganz sicher. Ich habe kurzzeitig schon gedacht, dass ich einen Kürbis auf die Welt bringe. Ich habe so viel Kürbis gegessen. Zurück zum Thema. Auch da habe ich mir gedacht, bei jeder Wehe, die veratme ich, die stehe ich durch, ich mache das, was ich kann. Ich denke nicht drüber nach, wann das Kind da ist. Ich denke nicht drüber nach, wie lange dauert die Geburt eigentlich noch. Ich mache das, was ich jetzt machen kann. Ich mache einen Schritt, ich mache einen Atemzug, ich mache einen Besenstrich. Und ja, dafür bin ich Michael Ende extrem dankbar. Und ich bin auch Beppo Straßenkehrer extrem dankbar, weil diese Figuren aus dem Roman schon wirklich Personen sind, mit denen ich ein bisschen mein Leben teile. Also Momo hat echt viel mit mir gemacht und ich habe es als Kind einfach schon verstanden. Ich weiß, dass ich beim Lesen gecheckt habe, was Michael Ende damit vermitteln will und was Beppo Straßenkehrer eigentlich sagt mit diesem Gedanken.
Ich glaube, ich habe Momo nie gelesen. Mhm. Ich war mir jetzt auch kurz nicht sicher, ob Momo ein Mädchen oder ein Junge ist. Oder ob das so weißt du, wie bei Vicky, die große Frage, ist es ein Mädchen oder ein Junge? Ich weiß, dass es irgendwas mit grauen Personen gibt.
Genau. Ich kann dir wirklich nur empfehlen, das zu lesen. Michael Ende ist ja auch, der war ja zeitlebens ein bisschen traurig darüber, dass er als Kinderbuchautor gehandhabt wurde, weil seine Literatur ist einfach für groß und klein. Es ist zugänglich für Kinder, weil er das geschafft hat und weil das sein Weg war, sich auszudrücken, aber jeder erwachsene Mensch sollte Momo lesen. Kannst dir leihen?
Voll gern leihen. Aber da gibt's manche so AutorInnen. Ich finde auch zum Beispiel Christine Nöstlinger ist auch so ein Fall. Ja. Ist für groß und klein. Man stellt sie auch immer gerne in die Kinderbuchecke.
Ja.
Und ich habe als Kind ganz viel Christine Nöstlinger gelesen. Und ich habe ein Buch von Christine Nöstlinger, das ist so eine Sammlung von Kurzgeschichten. Und das lese ich so einmal im Jahr. Und ich weiß noch, wie ich das als Kind gelesen habe und wie ich es dann als erwachsene Person gelesen habe. Ich entdecke da immer wieder was drin. Und ich habe mich als erwachsene Person für erwachsene Personen geschämt.
Ja.
Da gibt's eine so eine Geschichte, die heißt die Glücksnacht. Und da sind Geschwister wachen in der Nacht auf, weil es komische Geräusche aus der Küche gibt. Und sie gehen runter in die Küche und sehen die Mutter nur leicht bekleidet bis gar nicht bekleidet auf dem Küchentresen sitzen. Und vor ihr steht ebenso wenig bekleidet der Nachbar, der Herr Wiewerka. Und bei den Geschwistern im Kopf geht quasi diese Nacht als die Glücksnacht ein, weil immer, wenn sie auf der Straße den Herrn Wiewerka und seine Frau treffen und dann nett sagen, guten Tag, Herr Wiewerka und guten Tag, Frau Wiewerka, dann kriegen sie immer ein paar Schilling von ihm geschenkt.
Ja, genau. So gut beobachtet. So schön gemacht. Was bei Momo so groß ist oder so, Ich meine, ob Momo ein Mädchen oder ein Junge ist, das wird, glaube ich, also es ist schon ein Mädchen, aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich auch so explizit gesagt wird. Es ist auch nicht wichtig. Die taucht in der Stadt auf einmal auf, die ist auf einmal einfach da, zieht ins örtliche Amphitheater ein und die ganze Stadt kümmert sich um dieses Kind. Die bringen Decken, die trägt einen großen Mantel und große Schuhe, damit es länger hält und länger passt für sie. Und die bringen ihr Essen und alle sind einfach total gerne mit Momo, weil die einfach so ein zartes Wesen ist und schöne Spiele spielen kann. Die Kinder lieben sie und so ist das eigentlich so ein ganz schönes Leben.
Aber wie alt ist Momo ungefähr?
Momo ist, glaube ich, zwischen 10 und 12. Und was dann passiert ist, dass die grauen Herren kommen. Die tauchen auf einmal auf im Ort und die tauchen auf und sagen zu den Erwachsenen, ihr müsst eure Zeit einsparen, ihr müsst schneller arbeiten und all eure Zeit kommt auf ein Konto und dann irgendwann, wenn ihr genug gespart habt von eurer Zeit, dann habt ihr ganz viel Zeit übrig und dann könnt ihr die nutzen. So. Und die kommen und allen erklären sie das, dem Friseur, der eigentlich immer, wo alle gerne hingegangen sind, weil der eigentlich ein Seelenklempner ist und eigentlich voll der Therapeut ist, der nimmt sich auf einmal keine Zeit mehr für seine Kundschaften, weil er kann ja Haarschnitte auch in 15 Minuten machen und nicht in 1,5 Stunden. Und die Zeit, die ist einfach weg. Die grauen Herren kommen da einfach dran an diese Zeit. So, wenn die sich vornehmen, ich spare die ein, dann ist die Zeit weg. Und auf einmal wird alles total getaktet und grau. Die Farbe geht verloren.
Aber dann ist es ja eigentlich ein Buch mit totaler Kapitalismuskritik.
Ja, total. Das ist auch das, was du dann merkst. So dieses wunderschöne, friedliche Zusammenleben verändert sich total und alles wird maschinell strukturiert. Die Kinder kommen in eine Tageseinrichtung, da gibt's nichts mehr. Die werden auf Konsum geschult. Die grauen Herren bringen Bibi-Girl ins Leben aller Kinder. Das ist eine lebensgroße Puppe, die sagt, ich bin Bibi-Girl, ich will noch mehr Sachen haben. Und das ist die totale
also Kapitalismus-Konsum-Kritik.
Und Momo begibt sich dann auf eine Reise, um dieses Problem zu lösen und um die Stadt, in der sie lebt und die Menschen, in der sie, mit denen sie ihr Leben verbringt, wieder frei zu machen und wieder zurückzubringen zum ursprünglichen, eigentlichen, was so gut für alle funktioniert hat. Und zwar mit offenen Ohren füreinander da sein, die Zeit genießen, die Zeit auch mal Zeit lassen sein und den Moment zu haben und zu leben. Und das so wunderschön gemacht, so viele tolle Charaktere. Und graue Herren begegnen mir. Ich merke das.
Okay. Mhm.
Natürlich keine Menschen oder Männer in grauen Anzügen mit grauem Hut, die sagen, ich soll meine Zeit einsparen. Aber so zum Beispiel habe ich in meiner Ausbildung, ich bin ausgebildete Köchin, habe eine Ausbildung gemacht, da war ich 20. Nach dem Abitur habe ich angefangen, diese Ausbildung zu machen. Und da waren die grauen Herren, die waren am Start. Da gab es keinen Moment für irgendwas. So, da ging es nur darum, zu produzieren, zu machen, für den Abend zu stehen, alles richtig gut zu machen. Und wer am schnellsten ist, ist am besten. Und wer keine Pausen macht, ist am besten. Und bla bla bla. Und da habe ich so oft gedacht, so, hier steht ein fucking grauer Herr, steht direkt neben mir. Und der nimmt mir jede Minute, die ich einspare, jede Minute, die ich mir nicht gebe, um glücklich, frei und mich schön und gut zu fühlen, nehmen die mir weg und die bleibt nicht übrig und du kommst ja auch nicht ran an die Zeit. Das ist ja auch was, die Rechnung geht ja nicht auf.
Ich habe mich im Studium ziemlich viel mit Kapitalismus befasst. Ich habe Politikwissenschaften studiert und in dem Fach Theorie und Ideengeschichte, wo du dich mit so verschiedenen Strömungen befasst und so, da habe ich dann natürlich auch Marx und Engels und so weiter gelesen. Und dann ging es ja auch darum, quasi der Kapitalismus schafft sich selbst ab. Mhm. Und ich finde, das ist so eine Phrase in Anführungszeichen, die du oft mal so an Hausmauern liest oder so. Und es hat tatsächlich eine Zeit lang gedauert, bis ich Kapitalismus verstanden habe. Mhm. Also ich finde nicht, dass das so ein Satz ist, den du sofort checkst.
Ich habe noch nicht gecheckt.
Also der Kapitalismus schafft sich insofern selbst ab, weil der Kapitalismus ja vom Konsum lebt. Mhm. Und wenn die Menschen, die Konsumentinnen, aber in diesem Kapitalismus so gefangen sind, dass sie arbeiten und eigentlich auch gar keine Zeit mehr haben zu leben, sich aufarbeiten, dann haben sie auch keine Zeit eigentlich zu konsumieren. Mhm. Also es läuft sich quasi tot.
Dann verstehe ich das jetzt schon und hatte auch das richtige Gefühl dazu, als du den Satz gesagt hast. Kapitalismus, Konsum, so zwei blödsten K-Wörter, die ich kenne, muss ich sagen.
Ich gehe mit und erhöhe um Kirche.
Yes. Sehr schön. Sehr schön. Gefällt mir gut.
Ja, danke, Sophie, dass du das mit Momo
ja, genau.
geteilt hast.
Danke für die Frage. Das muss ich auch noch sagen, weil das hat mich jetzt wirklich die letzten Tage so umgetrieben. Und wenn du möchtest, würde ich noch eins von meinen Fake.
Hau her.
Was wir für Chaos halten, ist oft nur das, was wir nicht verstehen.
Kommt woher?
Von Rebecca Kircheldorf. Ich habe schon
Hast
eine Weile
Zitate gegoogelt.
Natürlich nicht gegoogelt. Ich habe mit ChatGPT gesprochen. Ich habe nach unbekannten Zitaten gesucht.
Nein, ja, jetzt pass auf. Ja. Dann sage ich dir jetzt aber mal was zum Thema ChatGPT.
Okay.
Also wenn du jetzt bei Google was eingibst, dann kommt ja auch so eine KI-Referenz ja. am Anfang. Okay.
Ja.
Gerade bei Zitaten und so muss man echt aufpassen. Ja. Sagen wir mal so. Mhm. ChatGPT ist eine kleine Lügnerin. Weil ChatGPT Zitate formuliert, wie sie hätten fallen können.
Mhm, ja.
Weil ChatGPT fucking perfekt sein möchte.
Ja.
Es möchte immer alles so machen, wie es für dich passt. Und sagt, ja genau, ein totaler People-Pleaser. Ja, Katja, wenn du das haben möchtest, dann gebe ich dir total gerne ganz tolle Zitate. Genau. Und hat sich einfach quasi aus dem Kontext Zitate formuliert, wie sie hätten fallen können.
Mhm, ja.
Deswegen möchte ich davor warnen, insbesondere mit Zitaten, Obacht.
Voll, danke, Obacht. Das nehme ich mir zu Herzen und ich bin da sowieso auch vorsichtig. Und man muss auch dazu sagen, während ich schon überlegt habe, was für ein tolles Zitat ich vielleicht erfinde, das mir in meinem Leben weitergeholfen hat, was alles sowieso, ich weiß, Quatsch, ich habe mich ja besonnen. Ich brauche halt den Moment, ich brauche halt den einen Tag, wo ich mir überlege, wer könnte ich sein? Rebecca Kircheldorf. Wer hat mein Leben bewegt? Und dann ist mir aber ja gleich eingefallen, ach so,
es
genau.
Ist Straßenkehrer.
Nein, mir ist erst ist mir eingefallen, ich will ja ehrlich und aufrichtig sein und greifbar. Ging ganz schnell, schau. Therapie macht sich bezahlt.
Das weiß ich zu schätzen,
Sophie.
Dankeschön. Danke. Jetzt bin ich direkt wieder wach hier. Hallo.
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 Du sag mal, wie bist du eigentlich?
Wie ich so drauf bin heute.
Bist du heute reich oder bist du heute schön?
Ich bin heute müde. Innerlich bin ich ganz müde, weil ich eine sehr lange Nacht hinter mir habe. Ich war beruflich unterwegs.
Ich liebe es, wenn du beruflich unterwegs bist.
Ich war beruflich unterwegs und die Nacht war lang und intensiv. Und deswegen bin ich heute etwas müde, aber nur innerlich, weil äußerlich kann es dir quasi gar nicht auffallen, dass ich müde bin.
Weil du so schön bist.
Weil ich, also hast du das Gefühl, wenn du mich heute jetzt anschaust,
ich hätte
kommt dir vor, ich schaue anders aus als letzte Woche?
Nein.
Irgendwie schöner?
Also ich,
ein bisschen fresher?
Ja.
Glowiger?
Du, genau das wollte ich gerade sagen, du glühst ja förmlich vor lauter Glow.
Nein, das glüht, das kommt von gestern Nacht.
Das kommt von gestern.
Kennst aber du das, wenn du ein sagen wir mal so, du denkst dir, also ich bin ja mit einem total guten Vorsatz in diesen beruflichen Ausflug, also da ist mal Fachtagung und dann ist am Abend ein rauschendes Fest und ich habe mir gedacht, Katja, du bist ein Fuchs, weil, sind wir uns ehrlich, seit ich 30 bin, muss ich ein bisschen aufpassen. Der 30er war ein Hund.
Es ist einfach so, gell?
Da muss ich ein bisschen aufpassen. Und ich habe mir gedacht, Katja, du bist ein Fuchs. Jedes zweite Getränk wird ein Wasser sein. Das berühmte Zwischenwasser alias Zwiebel. Ganz genau. So, und ich habe gut angefangen. Erstes Getränk ein Aperol. Zweites Getränk ein Wasser.
Sehr gut.
Drittes Getränk ein Wein.
Viertes Getränk, ein Wasser.
Dann habe ich mir gedacht, man könnte das Ganze ja auch ein bisschen effizienter gestalten. Also, warum immer abwechselnd Wein und Wasser trinken, wenn man daraus ja auch eine Weinscholle machen kann? Also habe ich es einfach verkürzt. So, und dann kam irgendwann zu viel späterer Stunde, da war sicher schon 2 in der Früh, kam ein Branchenkollege vorbei. Also es war ein Treffen von insbesondere Radiomenschen und Fernsehmenschen, aber vor allem auch Radiomenschen. Also es ist meine Radiobubble in Deutschland oder ein Teil dessen zumindest. Und dann kam der vorbei und hatte ein Corona in der Hand. Und ich habe mir gedacht, Mensch, Katja, ich trinke ja eigentlich gar kein Bier. Nun, Corona, das hast du das letzte Mal im ersten Lockdown aus ironischen Statementgründen getrunken. Ein Corona wäre doch fein. Aha. Also habe ich mir ein Corona geholt und dann habe ich mir nochmal ein Corona geholt.
Und was war dann mit dem Zwieba? Hast du es dann ausgelassen oder hast du eine Schorle draus gemacht?
Ja, das Zwieber habe ich vergessen. Also okay. Ja, deswegen.
Aber du hast mit Zwieber angefangen und deswegen bist du heute.
Nee, aber und jetzt inzwischen ist es so, wenn ich dann am nächsten Tag, ich musste ja dann auch wieder früh aufstehen heute, und wenn dann irgendwie so diese Müdigkeit und diese zwei Corona.
Ja.
Wenn die so Stunden später auf einmal kicken und auch die Luft ein bisschen so schwül ist. Und dann kriegst du so einen Schweißausbruch. Ja. Kennst du, das ist mir heute passiert. Und es war so unangenehm.
Stinkt auch extrem.
Nein, sag mir das nicht, weil das ist genau passiert, sorry, als die große Verabschiedungsrunde war. Ah. Das war mir so unangenehm.
Ja, aber das ist der gestingerte. Das ist der gestingerte Schweiß.
Ach, scheiße. Ja.
Aber wenn du dich selber nicht gerochen hast, hat dich kein anderer gerochen, weil das.
Nee, das gilt nicht. Das gilt nicht, weil sonst wird es keine Stinker geben. Und es gibt einfach viele Stinker.
Ja.
Und das weiß ich ganz sicher, weil immer, wenn ich Bus fahre, sitzt ein Stinker neben mir. Ganz, ganz gewiss. Also, wenn ich heute glühe, dann könnte das der verzögerte Schweißausbruch sein, aufgrund von gestern. Aber wenn ich glowe, dann liegt das an was anderem.
Erzähl's mir.
Du weißt ja, Sophie, ich bin seit inzwischen 13 oder 14 Jahren Vegetarierin.
Mhm, das weiß ich.
Weil ich habe ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Fleisch.
Mhm.
Aber ich bin keine so eine militante Vegetarierin. Ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn Menschen Fleisch essen, wenn sie ein Bewusstsein dafür haben. Mhm. Und ich habe für mich die Regel festgelegt, ich esse dann wieder Fleisch, wenn ich bereit bin, auf der Wiese ein Reh zu erlegen und es auszunehmen. Also wenn ich dafür bereit wäre, genau. Aber ich habe davor schon nie viel Fleisch gegessen. Also das Fleisch, das ich gegessen habe, war immer Fleisch, das nicht nach Tier aussieht.
Mhm.
Sprich Chicken McNugget, weil da siehst du nicht, dass das mal... Genau, das kleine Hühnchen war. Das siehst du, du kannst es gut.
Ich kann gut Hühner, ja.
Das ist ein Skill.
Dankeschön. Ich arbeite übrigens dran wie Ariana Barbori, die kann wie ein Hahn krähen. Unsere Kollegin Ariana kann wie ein Hahn krähen. Und zwar original, das übe ich manchmal. Wenn ich das kann, werdet ihr es erfahren. Entschuldigung, weiter.
Vegetarierin. So, was war die? Ja, genau, ich bin Vegetarierin. Genau, Chicken McNuggets, Hühnchen, nicht Hühnchen. Wozu ich aber immer noch ein schwierigeres Verhältnis hatte, ist zu Fleisch, war zu Fisch. Mhm. Ich habe nie gern Fisch gegessen.
Mhm.
Ich erinnere mich daran, dass mein Vater irgendwann mal so ein Brathering mitgebracht hat. Das ist ein Steckerlfisch, ein bayerischer Steckerlfisch.
Mhm.
Und ich da ein bisschen mit rumgestochert habe und ich habe irgendwie dieses verkohlte Auge gegessen.
Ja.
Habe da reingebissen, es war unfassbar eklig und dann habe ich es eigentlich gelassen.
Das Auge würde ich jetzt auch
und
nicht essen.
Ja, das war ein Versehen. Mhm. Und ja, und Fisch einfach überhaupt nicht meins und ich kann auch nicht zu lange an irgendeinem Hafen abhängen, weil der Geruch dann für mich...
Okay, ja,
ich hoffe, dass ich heute in der Verabschiedungsrunde nicht so gerochen habe.
Ja.
Stell dir mal vor.
Nach Fisch wirst du nicht gerochen haben.
Nein, ich hoffe nicht.
Nein, man riecht... Nein.
Okay. Vergangene Woche wollte ich mich um meine Schönheit kümmern und bin mal wieder zur Kosmetik gegangen. Da gehe ich so ein, zweimal im Jahr... gehe ich zu meiner lieben Kosmetikerin und mache ein bisschen so Gesichtsreinigung und so weiter. Einfach so ein bisschen wieder in Shape bringen, alte Hautschuppen loswerden und so weiter und so fort. Genau, und dann hat sie gesagt, du, Katja, ich habe da was Neues. Und ich so, hey, du bist meine Kosmetikerin des Vertrauens. Die hat nämlich auch mal bei mir akute Hormonakne, die ich auf einmal bekommen habe, nachdem ich die Pille abgesetzt habe, hat die das geschafft, das wegzubekommen. Und deswegen vertraue ich ihr blind.
Mhm.
Und das, was sie tut, ich sag, mach.
Mhm.
So. Und dann hat mich die da behandelt und dann ist sie da mal zum Gerät drüber und dann war das nicht so ein Microneedling, aber sowas in der Art und hat da quasi so ein bisschen Mittelchen so unter die Haut gegeben und so, was halt die Produktion und so weiter anregt. Und dann sage ich am Ende, du, und was war denn das jetzt eigentlich? Und dann sagt sie, herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt Lachssperma in deinem Gesicht.
Was?
Ich habe jetzt Lachssperma in meinem Gesicht. Was? Und ich saß so da und habe mir gedacht so.
Was? wo hat sie das her?
Ja, jetzt pass auf. So, und jetzt habe ich mich schlau gemacht.
Schlauer gemacht,
meinst schlauer. Du? Ich habe mich genauer schlauer gemacht. Lachssperma, genauer gesagt, die darin enthaltenen Polynukleotide, wird in der Hautpflege und ästhetischen Medizin als Wirkstoff zur Hautverjüngung eingesetzt. Diese Moleküle, die aus der DNA von Lachssperma gewonnen werden, sollen die Zellerneuerung fördern, die Kollagenproduktion anregen und die Haut hydratisieren, was zu einem jugendlicheren Aussehen führt.
Also, wollte es davor schon sagen. Ich wollte dich nur nicht unterbrechen. Du siehst viel jünger aus.
Schon, oder?
Ja. Ich meine, es mag auch daran liegen, dass ich was anderes heute erwartet habe. Ich habe heute die Schabracken-Katja erwartet, nach dem Abend gestern.
Ja, und dann kam mein Glow.
Und dann kommt die Lachssperma-Katja um die Ecke. Ich meine, das musst du dir mal überlegen. Hey, Wowser.
Aber jetzt Frage, findest du, dass ich damit meinen Vegetarismus gebrochen habe?
Ja.
Nein, wirklich?
Ja, schon. Ja, natürlich.
Ich habe seit 13 Jahren bin ich nie schwach geworden. Ich habe nicht einmal an ein Leberkäse mal rangeleckt.
Ja, aber das ist ja schon ein essentieller Bestandteil des Lachsherren, den du dir da gegönnt hast.
Es gibt ja VegetarierInnen, die zum Beispiel kein Fleisch essen, aber Fisch. Das sind ja dann eigentlich PescetarierInnen. Ja, wie nennt man denn das jetzt?
Spermatarier. Weiß nicht, da müssen wir uns ein neues Wort überlegen. Aber ich finde das aber nicht so schlimm, dass du damit gebrochen hast. Es ist ja wurscht, ob du dieses tierische Produkt, ob du das in deinen Magen reinlegst oder dir unter die Augen reibst, das ist ja grundsätzlich kein
3,8 Millimeter unter meiner Hautschicht.
Ui, das ist aber tief.
Findest du 3,8 Millimeter?
Naja, das ist schon so. Naja, 3,8 Millimeter in Bezug auf Haut, weil wenn ich mir überlege, ich habe mich schon oft geschnitten.
Ja.
Und da reicht manchmal halt so ein, keine Ahnung.
Da reicht ja manchmal ein Papier. Und das blutet wie Sau.
Ja, aber auch von der Tiefe her, da reicht ja manchmal auch ein halber Zentimeter. Das sind 5 Millimeter, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Und das ist, naja, 10 Millimeter sind ein Zentimeter. Ja, so, das weiß ich.
Ich bin wahnsinnig schlecht in so Umrechnungssachen.
Ja, ist ja.
Was 10 Millimeter sind? Ein Zentimeter.
Ja. Sieht man doch auf dem Lineal.
Und 100 Millimeter?
Sind 10 Zentimeter.
Okay.
Ja. So, gut.
Und, ach so, ja, natürlich.
Ja, und 0,5 Zentimeter sind 5 Millimeter. Und 5 Millimeter sind ja von 3,8 Millimeter nicht weit weg. Und 5 Millimeter sind ein halber Zentimeter. Und den kannst du betiteln. Also da hast du eine Vorstellung dazu. Und Haut ist ja, ich meine, kommt an, wo die Haut ist.
Aber es hat jetzt zum Beispiel auch nicht geblutet, gell? Also, ja, okay. Sondern das ist da quasi so rein, das ist so reingeschossen worden.
Ja, geilo. Aber ich habe jetzt irgendwie schon auch Bock, das zu machen, muss ich sagen. Kannst du mir die Telefonnummer mal von der weitergeben?
Ja.
Ja, danke schön. Das wäre vielleicht was ich mal machen soll. Ich habe ja das Problem, dass ich Anusaugen habe. zwei an der Zahl, weil ich habe so...
Doch ein Arschgesicht.
Ich hab ein doppeltes Arschgesicht. Das ist auch in Ordnung für mich. So. Das können wir auch gerne mit einem Fotomaterial auf Instagram dann gerne noch bildlich untermalen, weil ich habe so viel Haut rund um meine Augen, dass wenn ich die richtig zuzwicke, die Augen, weil ich jetzt zum Beispiel extrem lache oder mich grause oder mich erschrecke, dann habe ich zwei Anusse im Gesicht und das sieht dann so aus. Zwei Rosetten. Und jetzt, während du das erzählt hast, habe ich mir gedacht, wenn da ein bisschen Lachssperma da links und rechts um mein Anusauge eigentlich, ich meine, das passt doch zusammen. Passt doch super. Ja, Halleluja. Ist doch geil. Ich probiere das aus. Sehr so. Schön bist du.
Ja, danke.
Ja,
danke.
Schön. Du kriegst jetzt eine Rubrik. Und zwar eine Quickie-Rubrik. Du spielst jetzt mit mir Qual der Qual.
Die Qual der Qual.
Qual der Qual ist ein Spiel, das mein guter Freund und Kochkollege, nennen wir ihn Dorian, erfunden hat. Damit haben wir uns viel Freude bereitet, als wir gemeinsam in Berchtesgaden gearbeitet haben. Wir haben uns zwei unglaublich schlimme Sachen zur Auswahl gegeben und wir mussten uns für eine entscheiden. Alles hypothetisch, findet alles im Kopf statt, okay? Und das Ganze heißt Qual der Qual, okay. Und wir machen einen soften Einstieg. Deine Qual der Qualfrage ist.
Bisschen aufgeregt bin ich jetzt schon.
Ehrlich?
Ja, jetzt kribbeln meine Hände so komisch, so wie wenn sie eingeschlafen wären.
Ja, dann habe ich alles richtig
gemacht.
Und mein
Fuß ist auch ein bisschen eingeschlafen dabei. Das kenne ich sonst nur, wenn ich zu lange auf dem Klo sitze, weil ich wieder beim Handy daddeln mich verstrickt habe.
Das ist mir auch schon öfter passiert.
Ja, und dann stehst du auf und hast einen kreisrunden roten Arsch.
Ja, ich habe dann immer diese Ellbogenabdrücke über dem Knie. So.
Ja, ist mir auch schon passiert. Mhm. Okay.
Die auch gerne mal zu blauen Flecken bei mir werden, weil ich habe ja schlechtes Bindegewebe und dünnes Blut.
Wo hast du dich denn angehauen? Nein, ich war nur zu lange auf dem Pott.
Ich habe 3 Stunden gekackt und dabei auf Instagram geschaut. Also, die Qual der Qual für dich. Eine Sache wird aus deinem Leben eliminiert. Du kommst nicht drum rum. Aber du darfst dich entscheiden, welche der beiden Sachen für immer aus deinem Leben rausgeht. Okay?
Okay.
Entweder du darfst nie wieder einen Roman lesen. Okay? Mhm. Oder du darfst nie wieder Telenovela gucken.
Ich finde, das ist keine Qual der Qual, es ist super simpel.
Ehrlich? Mhm. Das finde ich sehr schön. Mhm. Dann beantworte.
Ich darf nie wieder einen Roman lesen. Weil dafür habe ich doch jetzt dich.
So schön. Und es spricht auch wieder für deine Telenovela-Liebe. Für das Herz, das in dir schlägt.
Ja, ich liebe einfach Fernsehschauen. Aber ich hatte tatsächlich zum Telenovela-Thema.
Ja.
Hatte ich einen Freak, nein, vielleicht ist es gar kein freaky Gedanke, ich weiß nicht. Während du dich gequält hast wegen dem Buch vergangene Woche, habe ich über was anderes nachgedacht.
Und zwar?
Und zwar, ich habe Mittag gegessen und dachte mir, ich möchte jetzt nicht allein Mittag essen, sondern ich möchte mich jetzt so quasi in meine gedankliche, wohlig warme Badewanne reinschmeißen. Und in dieses Gefühl können mich richtige Telenovelas, Schnulzserien und so weiter, die können mich total schnell in meine emotionale Badewanne holen.
Okay.
Und dann habe ich mir gedacht, ja, was könnte ich anschauen? Meine andere Serie habe ich jetzt gerade fertig geschaut. Schau mal auf Netflix, hast du irgendwann mal was angefangen und nicht weitergeschaut und so weiter. Und dann bin ich über die Serie Sweet Magnolia gestolpert.
Oh, ja, die ersten 2 Staffeln habe ich auch gesehen.
Ja, und ich habe irgendwie angeschaut, ich glaube, das war die letzte Folge von der 2. Staffel oder so. Mhm. So, und dann steige ich da ein und wusste gar nicht mehr eigentlich, was ist.
Ja.
Und dann ist was Verrücktes passiert. Sweet Magnolia, muss man dazu sagen, das heißt ja quasi süße Magnolien und es spielt im Magnolia State. Mhm. Die US-amerikanischen Bundesstaaten haben ja so Spitznamen und diese Serie spielt in Mississippi.
Ich glaube, ja.
Und da sind ja die Leute schon auch ein bisschen so konservativ, sehr religiös geprägt und so weiter. Also da ist nicht hier alles nur Huckleberry Finn, da ist schon auch, ja, da geht's schon auch streng zu. So, jedenfalls, also Sweet Magnolia und da steht dann diese rothaarige Frau, die Hauptperson. Ich weiß nicht, wie die heißt, weil das sind so 3 Freundinnen und die haben halt auch Kinder und alle so wahnsinnig schöne Häuser, die eigentlich aus, weißt du, wie die Häuser, finde ich, die sehen ein bisschen aus wie eine Mischung aus dem Weißen Haus.
Ja, ja, ja.
Oder so ein Mausoleum.
Ja, ja, genau. Das ist
so
also
wie
das Ziel,
in München auf dem Friedhof, in sowas, wo der Mooshammer begraben ist.
Ja.
Also ganz eigenartig. Ja. Naja, jedenfalls also steht diese rothaarige Frau dort mit ihrem, wie sich dann im Laufe des Gesprächs rausgestellt hat und ich mich wieder erinnern konnte, mit ihrem quasi Ex-Mann.
Ja.
Also er ist ja, glaube ich, er
und ist dir dann geschossen, woher du ihn kennst. War das deine
nee.
Achso, okay.
Warum, woher kennt man den?
Von American Pie. Das ist der Typ von American Pie. Ihr Ex-Mann.
Oh.
Ja, ach so.
Und der hat doch in der Serie, glaube ich, ein uneheliches Kind gemacht mit der Schwester
von Britney Spears. Ja. Ja.
Okay, gut. Also, wir sind auf dem Dampfer, wir sind auf jeden Fall in der gleichen Serie. Okay. Und dann stellt sich raus, der hat nicht nur mit der Schwester von Britney Spears ein Kind gemacht.
Nein.
Sondern es ist so ein Typ im Dorf aufgetaucht, irgend so ein Jugendlicher. Und da stellt sich raus, dass auch der sein
auch.
Sohn ist. So.
Genau.
Und dann sprechen die Rothaarige und er darüber. Und dann sagt sie allen Ernstes, im Streit, das ist quasi eine Diskussion gewesen, ein Konfliktgespräch. Mhm. Und sie atmet durch und sagt, vollkommen unironisch, ich lege dich nun in die Hand Gottes. Und dann noch irgendwie so ein Blabla, so möge Gott dir die Zukunft, weil was auch immer.
America, so.
Ja. Mhm. Und ich habe mir gedacht, was?
Ja.
Dann habe ich zurückgespult. Mhm. ich lege dich nun in die Hand Gottes.
Ja.
Dann habe ich auf Englisch geswitcht, ja, weil ich schaue sehr selten im Originaltitel.
I give you now into the hands of God.
Und auch im Englischen.
Ja. Ja.
Sagt die vollkommen unironisch, ja, in einem Streitgespräch. Und dann habe ich mir gedacht, das kann es nur in den USA geben. Du könntest, so, und diese Frage hat mich, die hat mich echt beschäftigt. Du könntest doch in unserem Breitengraden nicht wirklich ernsthaft, und das kann wirklich der größte Shit sein. Und ich kenne den größten Shit wirklich, weil ich schaue's.
Ich schau den größten Scheiß.
Ja, ich schau den größten Scheiß. Ich stehe dazu.
Ja, das ist
ja
geil.
Alles, was ein bisschen Herz hat, ja, bin ich schon dabei.
Yes.
Aber du könntest in unseren Breitengraden mit unserer Einstellung selbst dem größten katholischen Oberfundi,
ja,
nicht so eine Textzeile hinschmettern, ohne, also die Person könnte das doch nicht ernst nehmen. Das geht ja bei uns nur im ironischen Kontext.
Ja, aber die Amerikaner leben alles plakativ und die leben ja auch ihre weirden Christentum leben die ja auch plakativ. Du kriegst es ja auch über, keine Ahnung, du kriegst es ja auch auf den sozialen Medien mit, Leute, die machen ja auch alles dann groß. Dann gab es doch die, wie hieß denn die, Hillsong Church. Sagt dir das was? Diese riesige Kirche, wo auch Justin Bieber und so dann drin war und so. Mhm. Und dieses Beten gehen und Jesus und alles auch so zu betiteln und so beim Namen nennen, das ist America einfach. Das ist witzig, aber es funktioniert. Es ist geisteskrank. Es ist komplett geisteskrank.
Ja, aber das ist ja nicht nur eine kleine Gruppe. Diese Serie hat 4 Staffeln, Sophie.
Ja.
Wie kann diese Serie in der letzten Folge der 2. Staffel unironisch in einem Streitgespräch vermeintlich authentisch sagen,
Katja, weil
sie denkt sich, du blödes A, und sagt, ich lege dich nun in die Hand Gottes.
Ja.
Und dann wird diese Serie um 2 Staffeln verlängert.
Ja, aber weißt du warum? Weil es genug Abnehmerinnen gibt, die das sehen wollen, die da stehen und sagen, yes, praise the Lord, turn the other cheek. So. Deswegen, weil es funktioniert, weil die Leute das sehen wollen, weil die sich damit brüsten, damit kokettieren, weil sie das nach außen tragen wollen, weil sie einfach so sind. Da kann ich auch noch was dazu sagen. Ich habe was angeguckt, das, ich würde sagen Bildungsfernsehen.
Mhm. Mhm.
Auch auf Netflix.
Mhm.
Und zwar Dallas Cowboys Cheerleaders.
Mhm.
Da geht's um Cheerleader, die für die Dallas...
Spielt in Dallas?
Ja. Und für die Dallas Cowboys tanzen. Und es ist so die weltberühmte Cheerleader-Gruppe, 40 oder 36 Tänzerinnen, die eben da ihre Choreografien tanzen, immer vor den Spielen, vor den Footballspielen. Und da gibt's eben dann ein ganz krasses, gibt's 2 Frauen im Komitee, die quasi casten. Und es ist alles einfach nur komplett oberflächlich. Es ist einfach nur dämlich. Es ist einfach so verrückt und es ist unendlich lustig. Ich kann das anschauen. Ich bin nicht für Trash-TV. Mich kriegst du nicht mit Love Island und diesen Sachen. Da kenne ich mich nicht aus.
Da bin ich auch sehr
picky. Ja, da bin ich gar nicht mit drin. Da kann ich 0,0 mitreden. Aber das habe ich mir angeguckt und habe mir nur gedacht, yes, Alter, das ist ja, wie man so ernsthaft sich vor die Kamera stellen kann und all diese Sachen so oberflächlich sein kann. Aber da war eine Dame mit dabei und die hat komplett abgeschossen und da hatte ich wahrscheinlich denselben Moment, wie du hattest bei Sweet Magnolia. Die war eine ausgesprochen gute Tänzerin, wirklich irre. Also die war nicht nur Cheerleaderin, sondern wirklich eine Tänzerin, eine Sportlerin, eine Ausdauersportlerin, wie die sich bewegen kann, was die für eine Choreografie da für das Casting getanzt hat. Alles einfach unglaublich. Bildschön, ein Gesamtpaket, unglaublich.
Mhm.
Und dann wird sie interviewt und dann sagt sie, ich gebe das jetzt auf Deutsch wieder. Und dann sagt sie, ich habe Jesus gefunden. Als ich 14 Jahre war, hat Jesus zu mir gefunden und ich habe zu Jesus gefunden. Und ich sag's ganz ehrlich, ich tanze für Jesus. Jesus will, dass ich tanze. Jesus hat mir gesagt, ich soll unter die Leute gehen. Ich soll Positivität und ich muss tanzen. Gott will das. Gott will das. Ich tanze, weil ich gläubig bin. Und das, so lebt die wirklich, das meint die ernst.
Jesus.
So, und das ist doch dasselbe Kaliber.
Jesus.
Jesus, ach du heilige Monika. Das das fällt doch in die gleiche Schublade. Das damit so,
das ist so eine Freakshow einfach.
Ja.
Verrückt. Das würde bei uns nicht gehen.
Nein, das würde auch nicht gehen, das will ich auch keiner.
Also selbst
so
jetzt
hören.
Irgendwelche Heimatfilme aus Bayern,
ja.
Wo du sagst, da ist ja wirklich noch, also da ist ja. Noch so viel Katholizismus ja. Da. Selbst das geht
ja,
nicht.
Ja, aber weil das halt zu plakativ ist, zu, ich weiß gar nicht. Ich finde, Glaube ist sowieso was sehr Intimes.
Ja, aber ich finde, du musst schon unterscheiden zwischen Glaube und Religion, logisch.
Ja, ich meine aber Glaube.
Weil ich würde zum Beispiel sagen, ich bin gläubig.
Genau, aber
ich bin nicht religiös.
Genau, Kirche interessiert mich nicht und auch Religion, also ich finde es spannend, das zu beobachten, so von der Sache her zu sagen, was sind eigentlich Religionen, warum sind die alle auf Ebenen so ähnlich und auf anderen aber so unterschiedlich und was Religionen mit der Welt schon seit Anbeginn gemacht haben, ist ja auch völlig, völlig insane. Aber mein Glaube, den habe ich in meinem Erwachsenwerden für mich definiert.
Das sind einfach ein paar so Lebenssätze, an die man, wo man festhält, wo man glaubt, ja. Wie man sich was vorstellt, keine Ahnung.
Ja.
Wie geht's nach dem Tod weiter, wie man ja. So eine Idee von irgendwas hat,
ja,
oder?
Genau. Und wo einem, genau. Und wo einem Glaube auch begegnet im Alltag oder so, ja, ja, genau. Ich bin halt froh, dass ich nicht aus Amerika bin. Das sage ich dir ganz ehrlich.
Ich habe so eine Faszination für dieses Land und ich war noch nie in den USA und ich wünsche mir, das ist wirklich, das ist mit absoluter Priorität, da kommt das und dann kommt ganz lang nichts. Möchte ich unbedingt
ja.
In die USA fliegen. Und ich muss sagen, mich interessiert jetzt dieser ganze Westküsten-LA-Bums, obwohl da der ganze Film und so zu Hause ist,
ja.
Das interessiert mich nicht.
Aha.
Oder zumindest nicht prioritär.
Aha.
Sondern mich interessiert erstmal ein bisschen so Ostküste. Gut, da mag ich mir dann schon sowas anschauen wie Connecticut,
yes.
Weil da spielen die Gilmore Girls und yeah. Ich würde gerne mal nach Hartford fahren yeah. Und schauen, ob die Emily da irgendwo rumstrawanzt.
Ob Luke da ist.
Ja, das wäre ja ein bisschen weiter weg.
Ja.
Das wären ungefähr so Distanz. Was ist Hartford, Stars Hollow? Distanz wäre wahrscheinlich wie von Salzburg nach Traunstein?
Ja,
so
sowas
ungefähr.
Schätze ich auch, ja.
Genau, also da hat die Ostküste und so und das interessiert mich. Dann natürlich Boston und auch so Harvard und sowas,
ja.
Das natürlich sehen. Und dann fände ich schon auch wirklich interessant, so Richtung Alabama, Mississippi.
Ja.
Sowas, so diese...
Und dann solltest du langsam mal anfangen, Filme auf Englisch anzuschauen, Katja.
Ja, ich sollte mich einfach mal vorbereiten.
Ja, wirklich.
Und dann, wenn ich die USA, wenn ich es richtig verstanden habe, weißt du, was ich da mache? Dann fliege ich nach Utah, nach Salt Lake City und besuche die Mormonen.
Das war schön, aber reicht. Bis zum nächsten Mal.